Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und um den geht es heute nochmal ganz besonders. Amen. Heute machen wir weiter mit der interaktiven Predigtreihe Was glaubst du eigentlich? Einmal im Monat, so ungefähr, gehen wir Schritt für Schritt am apostolischen Glaubensbekenntnis entlang. Noch nicht, bitte. Entschuldigung, jetzt habt ihr schon gesehen, aber egal. Genau, wir gehen Schritt für Schritt am apostolischen Glaubensbekenntnis lang und die Predigtreihe heißt interaktiv, weil jeder von euch, der das mag, sich da draußen in die Liste für einen der Termine einladen kann und ein Stück weit auch seine eintragen kann und ein Stück weit auch seine Sicht der Dinge hier auch mal mit uns teilen kann, weil das nämlich spannend ist, was ihr denkt, was ihr glaubt. Heute ist es so, heute machen wir es ein bisschen anders, heute hat sich niemand eingetragen und deshalb erzähle ich ein bisschen und dann kommt ihr miteinander hoffentlich noch ein bisschen ins Gespräch. So. Also nochmal anders, interaktiv. Und heute kommen wir zum zweiten Glaubensartikel zu Jesus Christus. Erster Teil davon sozusagen im Glaubensbekenntnis steht, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Es kommt noch mehr zu Jesus, nicht alles heute, wäre zu viel. Deshalb dachte ich, ich suche einfach mal so einen Teil aus, der mich auch beschäftigt und bewegt und fasziniert und habe ausgesucht aus 1. Korinther 1, die Verse 22 bis 25. Paulus schreibt, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn, und das ist jetzt der Vers, auf den es mir besonders ankommt heute, denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Ich glaube an Jesus Christus, dafür gehören für Paulus zwei erstmal gar nicht so schöne Begriffe, Schwachheit und Torheit. Dummheit oder Torheit ist manchmal auch, man kann sehr intelligent sein und trotzdem Torheit haben. Torheit ist, wenn man sich nicht gut verhält, sich nicht zielführend, nicht miteinander fördernd verhält. Schwachheit, Torheit. Ich setze mal noch einen dritten Begriff dazu für heute und der dritte Begriff, der steht da nicht, aber für mich gehört er dazu, der ist schlechte Gesellschaft. Ich glaube an Jesus Christus und ich brauche diese drei Begriffe, um das zu beschreiben. Schwachheit, Torheit, schlechte Gesellschaft. Und dazu habe ich euch drei Bilder mitgebracht und ein Lied mit drei Strophen und wir werden jeweils ein Bild sehen, ein bisschen, ich erzähle ein bisschen was und dann singen wir eine Strophe. Jetzt hätte ich gerne das erste Bild. Der eine oder andere hat das außer gerade eben vielleicht schon mal gesehen im Religionsunterricht oder im Konfirmandenunterricht oder so. Soweit ich weiß, ist das die erste Zeichnung, die erste Darstellung von Jesus am Kreuz, die uns bis heute erhalten ist. Für diejenigen unter 30, so hat Mobbing ausgesehen, als es noch kein Internet gab und man noch nicht auf Facebook oder Instagram was posten konnte. Man hat was aufs Klo gekritzelt oder eine Hauswand. Das hier ist an einer Hauswand in Rom und stammt aus dem 2. Jahrhundert. Und da steht geschrieben, Alexamenos verehrt Gott. Und da steht Alexamenos, dieser Depp, so sieht es jedenfalls der, der die Grafik gemalt hat, da steht dieser Depp und er betet seinen Gott an mit dem Eselskopf, der am Kreuz hängt und stirbt. Olli hat das vorgelesen, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Aus Sicht der Menschen damals, was für ein dämlicher Glaube, was für ein Depp, macht sich klein, macht sich schwach. Und Mobbing funktioniert ja ein bisschen immer so, ja? Man stürzt sich auf irgendeine Schwäche oder auf etwas, was schwach aussieht und macht sich darüber lustig. Und dann ist es so, dass viele andere, die vielleicht auch ein bisschen schwach sind oder sich nicht immer so ganz stark fühlen, ja, was machen die? Die stellen sich natürlich dann viele davon dazu und lachen mit und spotten mit, weil sie froh sind, dass solange über Alexamenos gelacht wird, sie nicht dran sind. Keiner will bei den Losern stehen, keiner will zu den Schwachen gehören, außer einem. Außer dem Gott von Alexamenos, unserem Herrn Jesus Christus. Ich finde, das ist das Erste, was wichtig ist, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass Gott nicht stark und mächtig über den Wolken schweben und sich von nichts berühren lassen wollte. Ich glaube, dass Gott Mensch geworden ist, um die Loser zu suchen, die Schwachen und die Kleinen und die, die man fertig machen kann und die man rumschubsen kann und die man ausbeuten kann oder im Mittelmeer ertrinken lassen kann. Und da stellen sich viele hin und finden das lächerlich und finden das lustig. Und natürlich ist es so, dass andere sich aufplustern, sich groß und stark machen auf dieser Welt. Damals die Gottheiten waren Kriegsgötter oder Götter des Erfolgs natürlich immer wieder. Und heute Wer es kann oder wer denkt, er könnte es, die Trumps dieser Erde, die Putins, die Erdogans, die plustern sich auf und sie machen sich groß und sie schüchtern andere ein und sie machen sich über die Schwachen lustig. Und in Syrien, die Milizen, sie tun, was sie wollen, weil sie haben ein Gewehr in der Hand. Und wenn du ein Gewehr in der Hand hast, ist es sehr schwer, mit dir zu diskutieren. Und ja, im Hintergrund, die Leute, die die Waffen verkaufen, die haben ihre Strippen gezogen und sie ziehen immer wieder ihren Hintern aus der Affäre. Und bei uns, die Steuern vermeiden, die haben ihre Netzwerke. Und die Menschenrechte mit Füßen treten oder die Umwelt für ein paar Euro, die haben ihre Anwälte. Das ist so, ja, immer wieder. Und vielleicht auch das, was dich persönlich einschüchtert und das, was dir Sorgen macht und schlaflose Nächte, das ist vielleicht auch stark. Und es schüchtert dich ja nicht ein, weil du denkst, ja, damit werde ich spielen, fertig. Sondern weil es eine Macht zeigt und hat. Und vielleicht hast du schon 100-mal gebetet und es ist immer noch da. Aber der ist auch noch da. Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, unser Herr. Das finde ich sehr wichtig. Wir verehren den gleichen Gott wie Alex Abenos. Christus, den Gekreuzigten, den menschgewordenen Gott Israels. Und das ist der Helfer der Witwen und der Waisen und der Fremden, der selber verspottet wurde und gemobbt wurde und gefoltert wurde bis zum Tod am Kreuz und bis zur Auferstehung. Er kennt alles, was dich bewegt. Er kennt alles, wovor du Angst hast. Er kennt alles, was, wenn du die Nachrichten dir anguckst, was über dein Verstehen geht und wo du denkst, wie soll das noch werden. Er kennt es. Bis zum Tod und bis zur Auferstehung. Paulus schreibt, die göttliche Schwachheit ist stärker, als wir Menschen sind. Und sie ist stärker als das Unrecht. Und sie ist stärker als der Krieg. Und sie ist stärker als die Angst. Und sie ist stärker als Hölle und Tod und Teufel. Ich glaube an Jesus Christus. Erstes Bild, erster Gedanke und jetzt singen wir die erste Strophe. Jesu, meine Freude, die Melodie kennt ihr, das ist ein alter Choral. Der Text ist nicht mehr ganz neu. Alle Ostdeutschen kennen das. Der Text ist von Gerhard Schöne, eine Nachvertonung dieses Chorals, ostdeutscher Liedermacher. Ja, bleibt euch hier, sonst ist so viel immer hin und her laufen. Ja, jetzt könnten wir das zweite Bild sehen. Das kennen viele wahrscheinlich auch. Weiß jemand, was das ist, wo das ist? Isenheimer Altar, genau, das ist der Isenheimer Altar in Colmar. Hier haben wir jetzt keinen Eselskopf mehr, sondern hier sehen wir einen Menschen, der leidet und der stirbt. Und rechts unten ist das Schaf als das Schaf als Symbol dafür, das ist das Lamm Gottes, das da stirbt. Genau, das kommt aus dem Johannesevangelium, aber hier das Schaf, darauf kommt es mir an. Also auf diese Person, auf dieses Gesicht. Wir sehen, dass der wirklich leidet und wir sehen, dass der wirklich stirbt. Und ich verbinde dieses Bild mit dem Stichwort Torheit. Die Weisheit der Menschen, wenn sie gut ist, was bringt sie dir bei? Wenn sie wirklich gut ist, dann bringt dir die Weisheit der Menschen bei, wie du gut leben kannst. Und wie du Sachen auf die Reihe kriegst, wie du dich nicht schuldig machst. Und wie du vermeiden kannst, dass man dir was vergeben muss. Ist ja auch gar nicht schlecht. Aber die Torheit Gottes sagt, nee. Die Torheit Gottes sagt, nee, ich perfektioniere nicht den Menschen und mache ihn immer besser. Sondern ich gebe mich selber, ich gebe mein Leben, damit ihr leben könnt, obwohl ihr ziemlich unverbesserlich so seid, wie ihr seid. Und es ist uns heute nicht mehr so bewusst, weil für uns ist diese Darstellung vielleicht nicht genau dieses Bild, aber solche Bilder sind für uns ja vertraute Bilder. Aber eigentlich ist das ein peinliches Bild, wenn man genau hinguckt. Wir sehen Not, Leiden, Sterben. Wenn man zum Beispiel auf Gemeinde-Homepages guckt, wie wir uns so im Internet präsentieren als Gemeinden. Ich war heute früh woanders und habe da nochmal geguckt, wann Gottesdienst ist, weil ich immer die Panik habe, ich komme irgendwie eine halbe Stunde zu spät. Stimmt natürlich nicht, aber so. Wenn man da so guckt auf die Homepages, bei uns auch, dann sieht man zum Beispiel in unserer Prägung sieht man meistens freundliche, lächelnde Gesichter, gesunde Menschen, die aneinander zugewandt sind, miteinander reden und denen geht's gut. Das ist so ein bisschen eher unsere Prägung. In anderen Prägungen sieht man vielleicht den großen Redner, der auf der Bühne steht und so Bühnennebel im Hintergrund hat. Das kann ich jetzt nicht so gut verkörpern. Oder man sieht eine Menge von Menschen, die feiert mit erhobenen Händen und alles ist toll und einladend und begeisternd und faszinierend. Und hier stirbt einer und gibt sich hin. Und hier stirbt einer und gibt sich hin, weil bei uns nicht alles so toll ist. Und weil auch wir unsere Schatten haben und unsere blinden Flecken und unsere Leichen im Keller. Und das Das ist das Bild, von dem unser Glaube lebt. Einige von euch sind ja selber auf Facebook oder Instagram oder so unterwegs und da könnte man jetzt unsere Profile anschauen, wie wir uns da so inszenieren, also für die, die da nicht so täglich sind. Man kann da so eine Art Konto anlegen und dann kann man sich halt präsentieren. Ja? Und meistens inszenieren wir uns als glückliche Menschen und dann sind schöne Urlaubsbilder aus irgendwie Sonnenuntergang in was weiß ich wo und vielleicht ein paar kluge Gedanken voller Durchblick, die, als wir mal eine gute Idee haben, die wir dann gepostet haben. Und das ist ein Teil unserer Wirklichkeit, das sind wir. Aber halt nicht das Ganze von uns. Es ist halt nur ein Teil und den anderen Teil gibt es auch. Und die Schatten und die Schmerzen und das Versagen und die Schuld. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn du Christ sein willst und wenn du zur Gemeinde gehören willst, egal zu welcher, und wenn du den Gottesdienst besuchst, egal wo auf einem Altar ein Kreuz steht oder von mir aus angebeamt ist oder wie auch immer, wenn du das machst, wenn du da dazugehörst, dann heißt das, du bist einer von denen, die das brauchen. Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott und mit den Menschen und mit dir selber. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, die göttliche Torheit ist weiser, als wir Menschen sind. Und es bringt ja nichts, die Oberfläche zu polieren. Und es bringt ja nichts, den anderen und sich selber etwas vorzumachen, sondern wirklich frei macht nur Vergebung und nur. Und wer Vergebung erlebt hat, der muss dann auch kein ideales Ich mehr präsentieren, sondern der kann lernen, echt zu sein. Und deshalb finde ich dieses Bild sehr wichtig und sehr wertvoll. Und ich würde gern die zweite Strophe des Liedes mit euch singen. Ja, und der dritte Begriff, der steht nicht bei Paulus, den habe ich jetzt mit eingeführt. Der dritte Begriff heißt schlechte Gesellschaft. Und dafür hätte ich gerne das dritte Bild, auch eins, was der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen hat. Das große Abendmahl von Leonardo da Vinci. Ein epochal wichtiges Bild in der Kunstgeschichte. Und ich habe tatsächlich mal vor ein paar Monaten ein Buch gefunden, was das kunstgeschichtlich erklärt und dachte, komm, das liest du mal. Vielleicht lernst du auch noch was so theologisch bedeutsam ist. Ehrlich gesagt, es war nicht so viel, in der Hinsicht war das Buch ein bisschen flach, aber eine Sache habe ich mir gemerkt. Da gab es ein ganzes Kapitel, da ging es darum, wo kommen eigentlich die Gesichter her. Das ist ja für einen Maler gar nicht so leicht, wenn man so ein Bild malt, was relativ realistisch aussieht, sich irgendwelche Gesichter auszudenken, ist nicht so einfach. Und dieser Mensch stellte die These auf, dass man hatte auch Skizzenbücher von Leonardo und so, dass Leonardo wahrscheinlich durch die Straßen gegangen ist und alle Menschen, die ihm irgendwie auffällig erschienen, dann sich eine Skizze gemacht hat und dass wahrscheinlich mindestens einer oder vielleicht auch mehrere von diesen Gestalten hier die Gesichter von stadtbekannten Bettlern und Säufern haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das beweisen kann oder wie auch immer, aber ich fand den Gedanken eigentlich ganz schön. Und das sozusagen, ich glaube in Mailand hängt das, ne? Mailand oder Florenz, ich weiß es nicht, dass die... Das ist in einem Kloster, im Essensraum, dafür wurde das ursprünglich gemacht. Und dass die Leute sozusagen, die da aßen, dass die dann, muss man sich vorstellen, dann hängt hier an der Wand ein Bild, Jesus letztes Abendmahl. Und es sind Leute, die kennt ihr von vor dem Hauptbahnhof. Und die sind jetzt da mit eingezeichnet in die Gemeinschaft der Jünger. Und ich finde das insofern gar nicht so schlecht, die da wirklich mit am Tisch saßen, damals, beim letzten Abendmahl mit Jesus. Die saßen da ja auch nicht deshalb, weil sie so tolle und fromme Leute waren, sondern die saßen da nur deshalb, weil Jesus mit ihnen sitzen wollte. Da war auch der Judas noch dabei. Der ist hier auch mit drauf. Und Jesus hat ja nicht nur dieses Mal gehalten, er hat gegessen und getrunken mit Pharisäern und mit Zöllnern und er hat sich von einer stadtbekannten Prostituierten anreden und anfassen lassen. Und er lädt uns ein, immer wieder im Abendmahl, verschiedene Christen aus verschiedenen Gemeinden. Jede feiert es ein bisschen anders und überall kommen sie mit ihrem Glauben und mit ihren Irrtümern und mit ihrer Hingabe und mit ihrer Schuld. Und er sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann irgendwann, und ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, dann ist da die große Tafel im Reich Gottes und da muss man das Bild riesengroß malen, keine Ahnung, da reicht ganz Wuppertal gar nicht. Und da kommen viele aus allen Zeiten und Völkern und Sprachen und die sitzen da und dann versuche ich mir vorzustellen, wie sie da nebeneinander sitzen. Und dann sitzt da auf der einen Seite ein Evangelikaler aus den USA, der gerade noch über Waffenbesitz gesprochen hat, gesagt hat, wie wichtig das Recht eines Menschen ist, eine Waffe im Haus zu haben. Und daneben vielleicht ein, weiß ich nicht, klimabewegter Kirchentagschrist und irgendwo dazwischen eine Frau aus dem nordkoreanischen Gefängnis und ein Kind, das im Kongo seltene Erze für unsere Handys aus dem Bergwerk geholt hat. Und die sitzen alle da. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Wir hätten so viel, was wir einander vorwerfen könnten, was wir einander erklären müssten, was irgendwie geklärt werden müsste. Und wie Jesus das alles versöhnt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er es kann. Und ich weiß, dass er aus den vielen Gliedern einen Leib formt und dass sie alle willkommen sind mit ihren Lasten und mit ihren Fehlern. Und deshalb auch ich und deshalb auch ihr. Und dann wird aus der schlechten Gesellschaft vielleicht doch eine ganz gute Gesellschaft. Warum? Weil einer in der Mitte sitzt, der es zusammenkriegt. Und du bist auch einer von denen. Einer wie Alexamenos. Einer, dem vergeben werden muss und dem vergeben werden kann. Und der willkommen ist bei Jesus und in seiner weltweiten und weltumspannenden Gemeinde. Jetzt habe ich den Kirchentag gerade schon erwähnt. Einige von uns haben den Abschlussgottesdienst erlebt dieses Jahr oder im Fernsehen gesehen. Und da hat die Sandra Bilz gepredigt, die für die Fresh-Ex-Bewegung unterwegs war, neue Gemeindeformen voranzubringen. Und sie hat dieses schöne Bild gebraucht. Wir sind Gottes geliebte Gurkentruppe. Ihr kennt mich, Fußball ist nicht so meine Welt. Aber ich habe mir sagen lassen, Gurkentruppe, das sind jetzt halt die, die in der Tabelle ziemlich weit unten stehen und nicht in der ersten oder zweiten Bundesliga, sondern, ne? Und wo man sich wundert, dass sie auch mal ein Tor reinkriegen. Und sie hat halt im Stadion gepredigt und fand das ganz passend. Gottes geliebte Gurkentruppe. Und ich finde, es ist auch sehr gut passend zu dem, wie es wirklich ist. Gottes geliebte Gurkentruppe. Und wenn da mal ein Tor reingeht, und es geht mal ein Tor rein, dann liegt es nicht daran, dass wir die großen Stars waren. Müssen wir auch gar nicht sein, sondern dann liegt es daran, dass wir einen Trainer haben, der echt was hinkriegt und was kann. Und das ist dein Leben. Das ist dein Leben und dazu gehörst du, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Denn, so schreibt Paulus, die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Und jetzt würde ich gerne mit euch noch die dritte Strophe singen. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Wir aber predigen Christus als Gottes Kraft und als Gottes Weisheit, denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Ich danke euch, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ich danke euch, dass ihr euch auch wieder einfangen lassen habt. Hoffentlich war es für euch auch so spannend wie für uns da hinten gerade. Ich fand es jedenfalls spannend. Und man kann ja nachher noch weiterreden. Ist ja nicht das letzte Mal. Ich würde sagen, jetzt lasst uns nochmal miteinander singen. Und zwar: In Christus ist mein ganzer Halt.